Hallo und herzlich willkommen zu diesem Papierstau-Podcast-Spezial mit Eckhard Nickel. Ja, Eckhard Nickel, der ist studierter Kunsthistoriker, hat bereits als Chefredakteur einer Literaturzeitschrift, als Reiseschriftsteller, Journalist und Mitglied des berühmt-berüchtigten popkulturellen Quintetts von sich reden gemacht. Seine ersten zwei Romane Hysteria und Spitzweg wurden von der Kritik gefeiert. Beide wurden für den Deutschen Buchpreis nominiert. Nun ist mit Punk der letzte Teil der Trilogie erschienen. Darin geht es um die 19-jährige Studentin Karen, die ist auf der Suche nach einem WG-Zimmer, landet jedoch unversehens in einer musikalischen Widerstandszelle gegen eine dystopisch gewordene Welt. Denn in Punk wird die Gesellschaft von einem geheimnisvollen, unerklärlichen Phänomen heimgesucht, dem weißen Lärm, der aus dem Nichts auftaucht, sich in Wellen ausbreitet und selbst Akustikern Rätsel aufgibt. Auch Musik wird von seinen Schallwellen geschluckt, mit der Dominanz des Tons über das Sentiment, heißt es im Roman, verschwinden sämtliche Glücksgefühle wie Begeisterung und Euphorie. Dagegen wehren sich Ezra und Lambert, die Karen bei einem Vorstellungstermin für ein WG-Zimmer kennenlernt, und gemeinsam wollen die drei eine Band gründen, um das romantische Ideal des Punk zu leben. Was es mit der Romantik des Punk, der Widerständigkeit der Popkultur und der Kraft der Freundschaft auf sich hat, das hat uns Eckhard Nickel verraten, mit dem wir uns auf einen digitalen Matcha-Kefir getroffen haben. Viel Spaß bei unserem Gespräch. Eckhard Nickel, herzlich willkommen bei uns in unserer kleinen Show.
Ja, hallo.
Im neuen Roman Punk wird die Welt heimgesucht von einem weißen Lärm, der die Übertragung von Schallwellen einschränkt, sodass es im öffentlichen Raum recht still wird, bis auf das berühmte weiße Rauschen. Woher kam die Idee, die Welt auf diese Art und Weise ganz leise zu machen?
Ja, also ich war schon seit langem begeistert von der Idee, dass es einfach einmal ein Phänomen gibt, was man überhaupt nicht erklären kann. Und da ja alles, was man nicht sieht, automatisch in so einer Grauzone landet, von Dingen, die manche hören, man kennt das ja sozusagen aus dem Tierreich, von dem Schall, den Fledermäuse wahrnehmen und den wir nicht wahrnehmen, war das eigentlich das ideale Gebiet, in dem man so ein Phänomen ansiedeln könnte. Und dann kam natürlich noch sozusagen die ganze kulturelle Bagage, die man so an Phänomenen in seiner Geschichte wahrnehmen durfte, kam dann natürlich dazu. Und so ist dann irgendwann aus dieser Sehnsucht danach ein Phänomen zu finden, das wirklich mit gar nichts, aber auch wirklich nichts zu erklären ist, an dem selbst die Akustiker, die sonst mit diesem Bereich zu tun haben, nichts mehr erfahren können, dass das plötzlich da ist und auch nicht so einmalig da ist, sondern in so ganz seltsamen, wie halt Schall auch sich ausbreitet, in so Wellen kommt. Das war also so eine Art Phänomen, wie ich es mir so immer in meiner Fantasie gewünscht hatte, dass es vielleicht mal eintreten könnte, weil es halt so unheimlich ist, weil man es auf der einen Seite nicht sieht, aber auf der anderen Seite es auch nicht zu erklären ist.
Was mir sehr viel Spaß gemacht hat beim Lesen, sind die vielen Assoziationsketten, die dann losgehen und die Bewegungen, die auch starten, weil der Mensch es natürlich nicht ertragen kann, wenn etwas nicht zu erklären ist und der versucht verzweifelt, Erklärungen herbeizuziehen oder etwas dagegen zu tun. Also man kann es ja nicht nur nicht erklären, es kann auch nichts dagegen getan werden. Also es sind viele Verbindungen zum Klimawandel und zur Klimaanpassung. Wenn wir nichts dagegen tun können, müssen wir uns zumindest anpassen. Es gibt einen weißen Lärm-Tsunami. Die Regierung kann den weißen Lärm nicht kontrollieren, dann wird es als Reinigung umgedeutet, dass es ja eigentlich auch gut für uns ist. Und es gibt dann ein Gleichmut-Festival vom Ministerium für Unterhaltung. Mich hat besonders der Aspekt der Affektunterdrückung und der Emotionsunterdrückung interessiert, der mit dem weißen Lärm Einzug hält in die Gesellschaft. Denn es ist klar, wenn alle Emotionen auf einen Mittelwert eingependelt werden und die Ausschläge nach oben und nach unten fehlen, fehlt uns als Mensch natürlich ein ganzer Erfahrungsraum. Und so heißt es dann auch im Roman, sämtliche Glücksgefühle wie Begeisterung und Euphorie verschwanden. Welche Bedeutung hat diese Emotions- und Affektunterdrückung für Sie im gesamten Zusammenhang dieser Geschichte?
Ja, es ist natürlich enorm wichtig, weil das, worum es eigentlich geht, nämlich die Musik und die Begeisterung daran, ist ja eine absolute Elementarerfahrung, die eigentlich nur in ganz großen Höhen und ganz großen Tiefen überhaupt stattfindet. Wie es auch dann einmal zitiert wird, sweetest songs, also die süßesten Lieder, are those that tell of saddest thought, also die größten, die unglücklichsten Gedanken. Es geht also genau um diesen Raum, der entsteht, wenn plötzlich all das, was uns eigentlich als Mensch auszeichnet, nämlich die Begeisterungsfähigkeit, die Fähigkeit zu trauern, das Ganze hoch und tief, wenn das weg ist, was bleibt dann eigentlich noch übrig? Und dann kommt man eigentlich ganz schnell zu dem, was die Buzzcocks dann mit dem wunderbaren Lied Boredom beschreiben, nämlich also ganz große Indifferenz, Langeweile und mit den dadurch ausgelösten Folgen.
Mich hat dieses Buch auch sehr an Nicola Barkers Happy erinnert, was ich sehr liebe. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen.
Ich habe es eben gerade recherchiert. Ich kenne es tatsächlich noch nicht, aber ich will es jetzt unbedingt kennenlernen, weil es klingt ja wie ein Spitting Image von Punk.
Nein, also so weit würde ich jetzt nicht gehen.
Aber es gibt natürlich, es gibt viele Dinge, die halt sehr ähnlich, die in eine sehr ähnliche Richtung gehen, würde ich sagen, wie in die ich mich auch mit dem Buch bewegt habe. Ja.
Genau, also ich kann das hier mal zeigen. Für die Leute, die uns nur zuhören, beschreibe ich das auch gerne. Das arbeitet viel mit Grafiken. Agustin Barrios, der Gitarrist, spielt da eine große Rolle. Genau, hier sieht man die Gitarre dargestellt. Und ein wichtiger Satz hier bei Barker, die sich eben auch mit der Bedeutung, die Musik für Emotionen hat, beschäftigt, ist ein wichtiger Satz, the meaning is in the gap. Mhm. Und das ist so ein kleines bisschen ja auch, was hier die Protagonistin Karen zusammen mit ihren Freunden Estra und, heißt er Lambert oder Lambert?
Es gibt ja jetzt, glaube ich, schon eine kleine Debatte dazu. Es gibt sozusagen die französische und die anglo-sächsische Front. Es gibt natürlich diesen wunderbaren Song von Saint Etienne, Aspects of Lambert. Und da wird am Anfang sozusagen nur dieses Wort gesprochen. Und das ist natürlich so schön, Part 2. Aspects of Lambert. Insofern hatte ich das sozusagen immer auf jeden Fall vor meinem inneren Ohr, als ich Lambert konzipiert habe.
Okay, also die Saarbrückerin in mir wollte natürlich Lambert sagen, aber dann hast du jetzt Lambert.
Sie dürfen aber auch Lambert weiter sagen. Ich lasse das total offen.
Okay, wir bleiben mal beim Lambert und Estra. Das sind die beiden Jungs, bei denen Karen, die junge Studentin, 19-jährig und Protagonistin hier einzieht, die gemeinsam gegen das Verschwinden der Musik kämpfen wollen und eben diese Bedeutung, die in der Lücke entsteht, im Nicht-Festgelegten, wie es bei Barker heißt, hier bei Punk verteidigen. Also da sind auch lustige Verweise auf die Gegenwartskultur dabei. Da wird die Therapie natürlich nicht durchgezogen, sondern abgebrochen. Der Krieg ist nur noch das K-Wort im Sinne des Wokismus. Die Eltern sind auf einmal Verschwörungstheoretiker. Und mich hat das alles auch sehr erinnert an ihren Text Travels with My Aunt, wo sie zusammen mit dem fiktiven Christian Kracht in einem Auto in eine Fantasiewelt reisen, die Welt der Literatur, in einem faradaischen Käfig, der hier auch vorkommt als Schutzraum. Welche Rolle spielt hier dieser Schutzraum des Stereolab und die Verteidigung der Musik angesichts dieser Gleichmacherei in der dystopischen Welt?
Ja, es ist ja wirklich ein, wie es heute so gerne heißt, wirklich ein Safe Space. Also er ist ja nicht nur deswegen safe, weil er sozusagen schalldicht ist gegen die Umwelt, sondern er ist natürlich auch deswegen safe, weil da alles das stattfinden kann, was eigentlich nicht mehr draußen stattfinden darf und soll. Und deswegen ist dieser Rückzugsort, der immer für mich so eine Fantasie, eine Fantasiewelt beinhaltet, in eigentlich allen drei Büchern, die hier nochmal eine ganz besondere Note dadurch bekommt, dass es hier nochmal auch sozusagen eine klimatische Feinjustierung gibt, also auch in dieser Welt. Also es gibt natürlich die Natur, es gibt den Hasen und seinen Salat und das Esspapier, es gibt natürlich aber auch die Kultur mit den Tape-Compilations, aber es gibt natürlich auch so Phänomene, die eigentlich zu beidem gehören. Also es gibt diese seltsamen Schaumstoffnoppen, die aber auch irgendwie möglicherweise Beton sind, wo sich Karen am Anfang, als sie in dem Stereolab landet, irgendwie nicht so ganz sicher ist, ob das jetzt bedrohlich oder schön oder weich oder ob die Idee noch was damit zu tun hat, was sie sieht. Also es geht also um so eine generelle Verunsicherung, aber es ist natürlich dadurch eine absolute Rückzugsstätte. Also wie das gallische Dorf bei Asterix, also sozusagen der Last, wie es mal heißt, bei den The Last of the Pinstripe Rebels. Also es ist sozusagen ein Untergrundsort, von dem aus der mögliche musikalische Weltaufstandsplan gestartet werden kann.
In diesem Stereolabor, diesem Rückzugsort von Ezra, Lambert und Karen, das ist ja ein schalloser Raum ohne sichtbaren Ausgang. Und da wird die Welt erschlossen mit der Hilfe von Popcodes. Sind wir ganz klassisch in der Popliteratur drin. Ich fand es spannend, ich habe letzte Woche mit Roman Ehrlich über dessen neuen Roman Videotime gesprochen. Da wird die Welt erschlossen über Videofilme. Auch ganz toll. Super. Was wir hier bekommen als Bandverweise ist natürlich auch hochaktuell, weil ich glaube, jetzt sitzt gerade Benjamin von Stuckrad-Barre im Chateau Marmont und weint, weil Oasis wieder auf Tour gehen. Hier kriegen wir auch ganz tolle Bands, ganz klassische Klamotten. Warum ist popkulturelles Nerdwissen so herrlich und warum hilft es uns dabei, die Welt zu verstehen?
Ich glaube, weil dieser Ansatz, den dieser Weltzugang bietet, ein Versprechen beinhaltet, nämlich das Versprechen, dass wenn man einfach nur das richtige Lied findet, wenn man einfach nur die richtige Jacke sich anzieht, wenn man einfach nur mit der richtigen Blickrichtung auf etwas schaut, dass einem dann Dinge passieren, die einem nicht passieren würde, wenn man das alles nicht hätte. Also es gibt ein großes Glücksversprechen, das in diesem ganzen Kosmos aus Wissen über die Vergangenheit, aus Stylecodes, aus Poplyrics und so weiter entsteht. Also ein Konglomerat, was wirklich an sich schon wie eine fast hermetische, geschlossene Welt funktioniert, aber halt auch eine Welt, in der man sich so wohlfühlt, weil da Dinge Sinn ergeben, weil da Dinge aufgehen, wie eine wunderbare Rechnung im Mathematikunterricht. Also, weil es einfach alles dort so ist, wie man es sich eigentlich wünscht. Und ich glaube, das ist sozusagen diese Ursehnsucht nach Welterklärung und einer Welterklärung, die auch sozusagen Abkürzungen erlaubt, also die sozusagen die Zugänge zu Wissensschätzen ermöglicht, die man sonst eben anderswo nicht bekommen würde. Und ich glaube, das ist zumindest das, was mich immer so sehr gereizt hat an der ganzen Pop- und Punk-Welt, in der ich dankenswerterweise unterwegs sein darf.
Was mich auch fasziniert hat, ist, solche Welten, auch gerade solche Subkulturen, die können ja auch sehr ausgrenzend sein. Also sie haben Identifikationsangebot, man kann dazugehören, man kann die Referenzen verstehen oder man kann außerhalb stehen. Und ich habe so ein bisschen den Eindruck, dass Ihr Buch oder viele Ihrer Texte da auch den Bogen schlagen, auch zwischen Hoch- und Popkultur. Also dass alle eingebunden werden, weil für jeden gibt es einen Ansatzpunkt. Besonders gut hat mir hier gefallen, dass die Protagonistin Karin Schopenhauer-Fan ist und dass Verbindungen hergestellt werden zwischen Schopenhauer, ihrem imaginierten Boyfriend und Morrissey. Wie zum Teufel kommt man denn darauf?
Ja, das war ein Geistesblitz, für den ich noch heute dankbar bin, dass mir plötzlich aufgefallen ist, als ich lang genug auf ein Bild von Schopenhauer starte, mit seinen irre großen, riesigen, grauen Koteletten, dass das eigentlich wie so eine Art, dass da schon was Morrissey-artiges enthalten ist, wenn man das nur lange genug hin und her mesmerieren lässt. Und ja, das ist halt ganz wichtig, dass es halt genau diese Verbindung gibt. Also, dass man durch solche Eingänge, wie er dann so ein Schopenhauer-Avatar sein kann, dann beliebig hin und her springen kann, durch Morrissey dann eigentlich in die wunderbare Welt als Wille und Vorstellung eintauchen kann. Also romantische Philosophie, aber dann auch gleichzeitig wieder zurück in das, was aus der romantischen Philosophie in der Popwelt geworden ist, nämlich ganz großartige Musik mit unfassbar guten Texten, die halt auch so eine Welterklärung haben. Und das ist ja das, wonach sich die Protagonisten alle auch sehen. Also die sind ja, das ist ja so eine diffuse Zukunft, in der sie sich bewegen, aber in der sie halt auf sowas zurückgreifen, weil es ihnen auch Halt gibt. Also das ist ja so eine Ambivalenz, die dadurch entsteht, dass sie sich natürlich auf der einen Seite aus der Gegenwart zurückziehen, aber dann noch viel gegenwärtiger dadurch werden, dass sie sich diese Stärkung, um mit der Gegenwart zurechtzukommen, aus den richtigen Positionen der Vergangenheit holen können. Insofern auch wiederum so eine Art Abkürzung über Morrissey zu Schopenhauer und zurück.
Natürlich ganz bedeutende Frage für alle Pop- und Rock-Fans. Welche Bands gehen, welche Bands gehen nicht? Oder im Kontext dieses Buches, wie wählt man die Bands aus, die stattfinden und die nicht stattfinden dürfen?
Ja, es ist ein ganz gemeiner, selbst auferlegter Ausleseprozess, dem ich mich da gestellt habe. Aber es ist auch gar nicht so, dass das, was nicht stattfindet, eigentlich ausgeschlossen werden soll. Weil das ist ja eigentlich das Prinzip, das in diesem Stereolabor auch entwickelt wird. Also es ist natürlich schon ein Prinzip, was aus dem lebt, was wiederentdeckt wird. Aber es ist natürlich auch ganz wichtig, dass das, was da wiederentdeckt wird, zu ganz neuem Leben dadurch gebracht wird, dass man es halt erstens wiederholt, also wie dann auf den Originalinstrumenten Stücke von New Order nachgespielt werden oder von Trio oder auch wahlweise von Gang of Four. Aber es geht natürlich auch darum, dass das einfach nur alles ganz große Ja, man muss sich das wie so eine Art Riesenteppich vorstellen, in dem man dann wirklich eintaucht, wenn man einmal diese Welt betritt. Und das ist ja auch dann wie so eine Art Spiegelkabinett, in dem man sich dann auch beliebig verlieren kann. Das ist ja ähnlich wie man das heutzutage kennt, wenn man entweder bei Spotify oder bei YouTube in so einen Kanal reinkommt, dadurch, dass man 2, 3 Lieder hintereinander gehört hat und man plötzlich entdeckt man, das wie an einem heißen Sommertag kochen überall die Wolken hoch und man sieht plötzlich, ah ja, das ist noch und das und das und das und das. Und das ist halt das Tolle. Und ich glaube, deswegen ist es gar nicht so sehr das Ausschlussprinzip, sondern das ist eigentlich ein Prinzip, es geht nur darum, sozusagen den Eingang zu finden. Von da aus eröffnet sich eigentlich alles. Und da musste ich mich selbst ein bisschen beschränken. Deswegen sind so Sachen halt rausgefallen, die ich auch liebend gerne drin gehabt hätte. Die Specials zum Beispiel, die Talking Heads, alles möglich. Also who knows?
Also für die Leute, die zuhören, auf jeden Fall der Hinweis, es gibt eine YouTube-Playlist zum Roman und dann kann man quasi in den Roman reinhören über die Musik. Sehr zu empfehlen. Sie haben es eben schon angesprochen, es gibt Verbindungen zwischen diesem Roman Hysteria Spitzweg. Also es fängt schon auf Seite 1 hier an mit der Klavierlehrerin Frau Framboise. Wir wissen, mit den Himbeeren stimmt etwas nicht in Hysteria. Wir haben Vampirwochenende, wir haben den Namen Kerstin, der wiederkommt. Das Stereolabor ist ein bisschen wie das Kunstversteck bei Spitzweg. Und auch Fragen tauchen wieder auf. Kunst und Künstlichkeit, die Macht der Kunst, Kinder und Eltern. Die Kinder sind immer die, die die Welt retten in diesem Text. Finde ich gut. Ist das als Triptychon quasi angelegt?
Ja, unbedingt. Also das war eigentlich mein Ansinnen, dieser Erschließung der Welt der künstlichen Natur in Hysteria und der Künstlichkeit oder der Kunst als neue Natur in Spitzweg, eigentlich jetzt sozusagen fast die Conclusio in der Musik, weil in Musik ist natürlich beides drin. Das ist was völlig Natürliches und da spielt natürlich auch der weiße Lärm mit rein, weil die Geräuschwelt ist natürlich ein elementarer Bestandteil der Musik und das wird natürlich im Roman auch exerziert. Also ich muss nur an das Rooftop-Konzert von den Beatles angelehnte Küchenkonzert von Lambert Esser und Karin erinnern, das natürlich genau da in dieser Überschneidungswelt arbeitet, zwischen Natur, natürlichen Geräuschen, mechanischen Geräuschen, aber dann auch die Musik, die daraus entstehen kann. Wenn man nur genau genug zuhört, dann entstehen natürlich auch so Phänomene wie neue Musik, die natürlich auch eine ganz zentrale Rolle spielen. Also es geht natürlich auch im übertragenen Sinne, wie ähnlich bei Hysteria, um Steve Reich, um Serielles, um alles, was die Musik an Avantgarden und Möglichkeiten bereitstellt. Und da natürlich auch den Urvater der Avantgarde, nämlich Erik Satie. Und das ist nochmal der letzte Hinweis. Sie haben die Playlist erwähnt. Die Playlist ist natürlich nur die Playlist der Kapitel. Es kommt ja, wenn das Buch erscheint in dieser Woche, noch eine Extended Playlist, die dann auch das gesamte musikalische Universum des Buches berücksichtigen soll. Im Moment, wie gesagt, sind es erstmal die 14 Kapitel und die 14 Songs, aber das wird noch erweitert mit einer zweiten Playlist.
Und die finden wir an gleicher Stelle auch auf YouTube.
Genau.
Alles klar, super. Ich freue mich drauf. Was mir auch aufgefallen ist, es gibt im Buch unheimlich viele Spiegelmotive. Also wir haben die Zwillinge Karin und Kerstin. Wir haben deren Freundin Anna und Nicole. Natürlich Ezra und Lambert, dann den weißen Hasen, die weiße Mäuse. Diese zwei Welten, die da immer aufgemacht werden, die auch nicht unbedingt immer Gegensätze sind, aus meiner Sicht. Warum ist das so aufgebaut mit diesen vielen Spiegeln? Ich meine, der weiße Hase und der Spiegel bei Alice im Wunderland, da kommt ja alles irgendwie zusammen.
Ja, es ist natürlich, die Zweizahl ist natürlich ganz direkt nach der Dreizahl eigentlich die wichtigste Zahl im Buch. Das heißt, es geht natürlich nicht nur um einerseits die Welt als Wille und Vorstellung, sondern es geht natürlich auch um die zwei Akkorde. Also es gibt ja diese kleine Szene im Buch, wo es halt genau darum geht, dass es eigentlich, drei Akkorde ist eigentlich viel zu viel. Es geht eigentlich auch schon mit zwei Akkorden. Und mit zwei Akkorden geht ja auch eines beim Wiederhören herausgefunden habe, es gibt ganz viele Songs, die eigentlich tatsächlich nur mit zwei Akkorden arbeiten, aber vor allen Dingen halt die archetypischen Akkorde, die für das Kapitel Naturals Not In It sehr wichtig sind, nämlich die zwei Akkorde am Anfang von Gang of Four. Aber es geht halt genau ja um dieses Yin und das Yang. Also die Zahlen sind ja sozusagen, die werden ja dann wie zu triggern für alles, was man mit ihnen machen kann. Also die Spiegelung ist natürlich die eine Sache, weil es gibt natürlich genau diese Spiegelung von diesen Paaren, die Sie eben schon erwähnt haben. Aber es gibt natürlich auch die Zweizahl aus dem zitierten Satz von Andy Warhol, three's a party, ja? One, two, three's a party. Und dann natürlich, hey ho, let's go. Also es ist sehr, sehr vielbezüglich und es ist natürlich sehr wichtig, wichtig, dass es auch diese Gegenspieler gibt. Es ist natürlich auch, es gibt auf der einen Seite, und das ist natürlich im Gesamtkonzept der Auseinandersetzung, die im Buch stattfindet, ist natürlich theoretisch gesprochen, tritt hier Punk gegen den weißen Lärm an. Und dass Punk natürlich selbst auch als weißer Lärm bezeichnet wird, ist ja kommt nicht nur dank des Songs von den Stiff Little Fingers, sondern es kommt natürlich auch aus all der anderen kulturellen Vielfalt, die mit dem Wort weißer Lärm, weißes Rauschen, Don DeLillo ist natürlich auch zu nennen, zu tun hat. Also es gibt wirklich so den alten Kampf zwischen Gut und Böse.
Nun muss ich natürlich noch fragen, Sie sind Kunsthistoriker, ich habe hier nur die Fahne. Das heißt, da steht nicht, was das für ein Gemälde ist, das wir auf dem Cover sehen.
Oh, das ist so schade. Was zu sagen. Ja, das ist ja ganz schade, weil das hätte ich natürlich auch gerne in der gedruckten Fahne gesehen. Das ist eine ganz wunderbare amerikanische Künstlerin, Karen Lyons, wofür sich an Instagram, egal was es mit einem gemacht hat, für immer gelohnt hat. Ich habe sie nämlich auf Instagram gefunden und habe dann angefangen, ihr zu folgen und habe dann irgendwann bei einem Ausstellungsbericht dieses Bild gesehen. Und weil ich gerade an dem Buch zugange war, habe ich das Bild gesehen und habe gedacht, oh my God, this is Karen. Ja? Also, und das Bild heißt Der Seufzer, The Sigh. Und es war dann so eine ganz abenteuerliche Geschichte, wie dann das Bild tatsächlich seinen Weg auf das Buchcover gefunden hat. Weil ich zeichne mich ja sehr zum Unleid meines Verlages dadurch aus, dass ich meine Cover immer sehr autonom selbst gestalte. Ja? Und ich wollte halt unbedingt dieses Bild auf dem Cover haben. Das war für mich eigentlich in dem Moment, wo ich es gesehen habe, klar. Und habe dann versucht, sie zu kontaktieren. Und das Bild war leider gerade von der Galerie nach Italien verkauft. Dann musste erst die Genehmigung des Käufers eingeholt werden. Dann musste die Galerie ja sagen. Aber es hat dann alles geklappt. Und ich war so glücklich, als es dann letztendlich hieß, yes, es kann verwendet werden. Und ich finde es wirklich, das ist auch der Ausdruck des Phänomens, was mir halt an Punk auch so wichtig ist, dass es eben nicht um Punk nur als um die Musik geht, sondern es geht um Punk als zutiefst romantische Idee. Also dieses, ich kann es selbst tun, ich mache es selbst. Ich habe eine Idee, eine Fantasie, eine Utopie davon, was ich gestalten kann, also als kreatives Individuum. Und das ist natürlich ein zutiefst romantischer Gedanke. Und diese romantische Seite von Punk ist für mich mit diesen geschlossenen Augen, die auch versteckt natürlich im Buch auch selbst vorkommen, mit einigen kleinen wohlgesetzten Anmerkungen, ist schon für mich eine ganz wesentliche Idee, die in diesem Buch auch ist. Also ähnlich wie im Prinzip wie im Buch auch selbst das Plattencover von der Band Punk, die sie ja gründen, vor der eigentlichen Platte oder vor dem Album oder vor der ersten musikalischen Manifestation ihrer Band da war dann tatsächlich dieses Bild und das Cover auch vor dem Ende des Buches da.
Jetzt habe ich noch eine letzte, aber natürlich wichtige Frage. Ein Getränk, das immer wieder vorkommt in diesem Buch, ist Matcha-Kefir. Dazu die literaturkritisch bedeutsame Frage. Ist es nicht ekelhaft, Matcha-Kefir?
Es ist so widerlich. Und ich habe wirklich, mein Ziel war es, zwei Dinge zusammenzubringen, die mindestens so schlimm. Also bei Hysteria Stokerama gab es ja immer noch die Möglichkeit, dass das alles irgendwie hinhaut, obwohl wir da auch, als wir es einmal gemischt haben, auch darauf gekommen sind. Es hat auch schrecklich geschmeckt, der Stokerama, aber Matcha-Kefir ist auf jeden Fall noch viel, viel schlimmer als jeder Stokerama oder jeder Drink in der Aromabar in Hysteria.
Das heißt, Sie haben es ausprobiert?
Ja, es ist grauenhaft. Es ist
grauenhaft. Eckart Nickel, tausend Dank für das Gespräch.
Sehr gerne.